Atibeo,
der Wissenschaftspodcast der Hochschule Fresenius. Herzlich willkommen zu Atibeo, dem Wissenschaftspodcast der Hochschule Fresenius. Heute wieder mit unserem Sonderpodcast in Zeiten des Coronavirus. Gestern lockerte die Bundesregierung einige Maßnahmen zur Eindämmung des Virus, um uns vorsichtig und schrittweise auf eine Rückkehr in das öffentliche Leben vorzubereiten. Für viele Menschen steht aber nach wie vor die Unsicherheit darüber, was kommen wird, was bleiben wird und wie das Leben danach aussehen wird, im Fokus. Wie die Fähigkeit zur Resilienz uns stärken kann und was dies für die Zeit danach bedeutet, erklärt Katja Mirke uns heute. Sie geht außerdem darauf ein, welche Auswirkungen die Krise auf Unternehmen hat. Sie ist wieder telefonisch dazugeschaltet, daher bitten wir, die Tonqualität vorab zu entschuldigen.
Wir haben in diesem Podcast schon über vieles gesprochen, was den Umgang mit der drastisch veränderten Gegenwart betrifft. Den Verlust der Tagesstruktur, Ängste, soziale Konflikte, Möglichkeiten zur achtsamen Selbstreflexion, Einsamkeit, den Wert von Kontakten, Kreativität und Solidarität in der Krise. Auch die Maßnahmen haben sich auf die Gegenwart bezogen. Aufbau von Kapazitäten im Gesundheitssektor, finanzielle Hilfsmaßnahmen in historischer Dimension, um zu stabilisieren. Nun wagen wir ganz, ganz langsam wieder den Blick nach vorn. Österreich hat erste Lockerungen erlassen, Lockerungen bei uns werden folgen. Immer wieder wird betont, schrittweise, mit Augenmaß, wir fahren auf Sicht, stets mit der Option auf Anpassung, auch mit der Option, noch einmal einen Schritt zurückzugehen, oder zwei, oder drei. Ein einfaches Zurück zur Normalität wird es nicht geben. Nicht so schnell, vielleicht auch auf längere Zeit nicht. Vielleicht nie, vielleicht wird es eher ein Weiter in eine andere, eine neue Normalität. Vor diesem Hintergrund würde ich gerne nochmal einen anderen Blickwinkel auf das Thema werfen. Einerseits aus einer mehr oder weniger gesundheitspsychologischen Perspektive der psychologischen Resilienzforschung im Umgang mit Krisen und Unsicherheit. Und andererseits aus einer eher wirtschaftspsychologischen Perspektive des Stichworts vom agilen Management in einer VUCA-Welt. Im Kern der derzeitigen Situation steht für viele Menschen gar nicht mehr so sehr das, was ist oder was nicht mehr ist, sondern die extreme Unsicherheit über das, was wird. Und das ist klar, darauf beziehen sich ja auch viele unserer Ängste und Sorgen. Vielleicht auch Hoffnungen und Erwartungen, die wir haben, je nachdem, was wir damit verbinden. Viele von uns erleben jedenfalls gerade, wie unfassbar schwer es uns fällt, dieses extreme Maß an Unvorhersagbarkeit auszuhalten. Wir sind das nicht gewöhnt. Die Modelle der Wissenschaftler, die verschiedenen Simulationen, die durchgespielt wurden, scheinen ja offensichtlich zu greifen. Vieles, was daraus hergeleitet wurde, funktioniert gut. Diese Modelle wurden aber auch vielfach kritisiert. Eigentlich finde ich persönlich erstaunlich, wie gut viele Dinge angesichts der zahlreichen Unbekannten in diesen Gleichungen vorhergesagt werden konnten. Aber es ist uns oft nicht genau genug, nicht schnell genug, vielleicht auch nicht komfortabel genug. Wieso weiß man denn jetzt immer noch nicht? Es sind zu viele Parameter, es ist zu komplex, es ist dynamisch. Viele Menschen hatten Mühe zu verstehen, was exponentielles Wachstum bedeutet, nonlineare Zusammenhänge. Dafür ist unser Gehirn nicht gebaut. Da müssen wir uns dann schon wirklich konzentrieren, um es zu begreifen. Da ist es dann auch relativ leicht, Witze über Kaffeesatzleserei zu machen. Oder vielleicht sogar den ganzen wissenschaftlichen Hintergrund der aktuellen Situation in Frage zu stellen. Andererseits, ja, an einem bestimmten Punkt ist es offensichtlich Kaffeesatzleserei. Und ich bin wirklich dankbar um jeden Experten und jede Expertin, die das zugeben können und sagen, wir kommen an unsere Grenzen, wir wissen es auch nicht, wir können ihnen nicht sagen, wann, was, wie viel genau. Wir sind auch auf Spekulationen angewiesen, weil es eben einfach keine Erfahrungswerte gibt. Und das ist was wir nicht mehr gewöhnt sind. Wir sind verwöhnt, in tausenderlei Hinsicht gar keine Frage. Wir sind verwöhnt nicht nur mit einer Mischung aus Freiheit und materiellem Wohlstand, sondern auch mit Vorhersagbarkeit. Wir sind es gewöhnt, online zu tracken, wann auf die Minute genau ein verspäteter Zug ankommt, wenn wir am Bahnhof jemanden abholen wollen. Wir können uns eine Wettervorhersage für alle Ecken der Erde anschauen, wenn wir verreisen möchten und entsprechend packen. Wir können online die Zustellung eines Pakets verfolgen. Viele Kalender sind auf Monate befüllt. Wir wissen genau, was wir an bestimmten Tagen und bestimmte Uhrzeit tun werden. Ein solches Ausmaß an Planbarkeit hat es vermutlich noch nie in der Geschichte der Menschheit gegeben. Und sie hat möglicherweise auch einen gewissen Teil zu unserer Unverwundbarkeit beigetragen. Das Virus führt uns, ja vor allem uns hier in Europa und Nordamerika vor Augen, was für eine wahnsinnig naive Illusion das war. Dass wir alles im Griff haben, dass wir alles planen können, dass wir alles steuern können. Wir sollten auch nicht vergessen, dass es für die absolute Mehrheit der Menschen auch im Januar 2020 keineswegs normal war, sich so sicher zu wähnen vor Naturkatastrophen, vor Kriegen, vor Willkürherrschaft, vor schweren Erkrankungen etc. Dass diese Unvorhersagbarkeit, was am Ende des Jahres sein wird, etwas ist, was für viele Milliarden Menschen auf diesem Planeten ohnehin Alltag ist. Uns hier trifft es, weil wir tief fallen, von sehr weit oben. Wir haben eine erstaunliche Erwartungshaltung an die Welt entwickelt. Gut 4 Wochen nach dem Lockdown und noch immer kann uns niemand sagen, ob wir denn jetzt im Sommer wie geplant unsere Flugreise machen können. Ganz ehrlich, wenn das die größte Sorge ist. Vielleicht ist es wirklich eine große Chance, etwas zu lernen. Und ich glaube, wir sind da auf einem guten Weg. Und ich weiß auch, dass viele Menschen gerade ganz andere Sorgen umtreiben als die an die nächste Urlaubsreise. Aber auch das ist keine Ausnahme. Es kommt sehr darauf an, unter was für Rahmenbedingungen man die aktuelle Situation erlebt. Es ist letztlich natürlich, dass wir die aktuelle Krise sehr unterschiedlich hart erleben, aufgrund unserer verschiedenen beruflichen Rahmenbedingungen, Branchen, in denen wir arbeiten, Arten von Arbeitsverträgen, aufgrund unserer unterschiedlichen gesundheitlichen Ausgangslage oder auch nur unserer unterschiedlichen Wohnsituation. Quarantäne in einer Zwei-Zimmer-Wohnung ist nicht vergleichbar mit Quarantäne in einem freistehenden Haus mit Garten. Wir wissen auf der anderen Seite aus der Stressforschung, dass selbst unter vergleichbaren oder vielleicht sogar identischen Rahmenbedingungen Menschen sehr, sehr unterschiedlich auf Stress und Krisen reagieren. Was dem einen total an die Substanz geht, lässt den anderen erst irgendwie sich engagieren, kreative Lösungsvorschläge entwickeln und in eine gute in guten Handlungsmodus kommen. In diesem Zusammenhang ist auch der Begriff der Resilienz zu sehen. Menschen unterscheiden sich nicht nur in ihren Bewältigungsstrategien, sondern auch generell in den langfristigen Folgen, die dann stressreiche Ereignisse, wie zum Beispiel so eine Pandemie, auf ihr psychisches Erleben und ihre psychische Gesundheit hat. Wir bezeichnen mit Resilienz die Fähigkeit, mit negativen, auch potenziell schwer traumatisierenden Erfahrungen und veränderten Umweltanforderungen umzugehen und sich so an sie anzupassen, dass man dabei im Kern seine Struktur oder seine Funktionalität aufrechterhalten kann. Frühe Forschung dazu hat eben gezeigt, dass Kinder, auch wenn sie unter sehr, sehr schwierigen Umständen aufgewachsen sind, zum Beispiel Naturkatastrophen erleben mussten, dabei nahe Angehörige verloren haben, Opfer von Missbrauch, Misshandlung, Gewalt wurden, dass nicht alle diese Kinder Spätschäden davongetragen haben, nicht alle diese Kinder posttraumatische Belastungssymptome gezeigt haben, sondern eben einige von ihnen auch ein ganz glückliches, mehr oder weniger normales Leben führen konnten. Man hat in lange Zeit in der Forschung sich darauf spezialisiert zu schauen, was sind denn psychosoziale Faktoren von Stressresistenz, also zum Beispiel positive Emotionalität. Optimismus wird immer wieder genannt. Insgesamt eine Fähigkeit zur Selbstregulation, soziale Kompetenz, soziale Unterstützung. All das spielt eine wichtige Rolle. Auch aktive Bewältigungsstrategien wie eben Problemlösung oder die Fähigkeit, langfristig zu planen, gelten als eng assoziiert mit psychologischem Wohlbefinden und einer besseren Fähigkeit im Umgang mit stressreichen oder eben auch krisenhaften Situationen. Mit dem positiven Emotionalität ist jetzt nicht gemeint, dass irgendwie negative Gefühle nicht zulässig sind oder verdrängt werden. Zum Beispiel zeigt Forschung an Menschen, die 9/11 miterlebt haben, 2001 in den USA, der Anschlag auf das World Trade Center, dass sie in ähnlichem Ausmaß Wut, Ärger, Ängste, Frustration und Bedrohung erleben, wie Menschen, die sich als weniger krisenresilient erweisen, aber dass sie eben zusätzlich auch in der Lage sind, zum Beispiel positive Aspekte in der Situation zu sehen, ne? Sich daran zu freuen, dass sie überlebt haben, im einfachsten, drastischsten Fall. Die sich in der Lage gesehen haben, soziale Unterstützung zu suchen und anzunehmen und daraus irgendwie Energie zu ziehen, beispielsweise. Die Fähigkeit zur Akzeptanz von unveränderlichen Ereignissen ist eine wichtige Komponente von Resilienz, aber eben auch ein Gefühl für ein Nicht-Ausgeliefert-Sein, für ein fortgesetztes Kontrollerleben und sei es eben im Kleinen, das, was wir als Selbstwirksamkeitserwartung bezeichnen in der Sozialpsychologie. die Überzeugung, dass man im Kleinen die Dinge noch beeinflussen kann, auch wenn vielleicht manches Unabänderliche zu akzeptieren ist. Ein weiterer Aspekt von Resilienz ist die Fähigkeit, Sinn zu finden in Geschehnissen oder so etwas wie eben auch eine starke Werteorientierung oder einen moralischen Kompass, auf den man sich irgendwie rückbesinnen kann. Letztendlich kann man sagen, Resilienz ist eine Variante von oder eine Form von Flexibilität im Umgang mit Krisen. Und da finde ich sehr interessant, dass es in der positiven Psychologie einiges an Befunden gibt, die uns zeigen, dass diese Flexibilität nicht nur auf individueller Ebene psychologisch wirksam ist, sondern sogar neuropsychologisch gesundheitsrelevant wird und eben auch in Organisationen und sozialen Systemen. Zwei Beispiele. Wir wissen, dass Herz-Kreislauf-Erkrankungen sehr viel häufiger auftreten bei Personen, die eine sehr, sehr gleichförmige Herzrate aufweisen. Auf den ersten Blick würde man ja denken, Herzstolpern kann nicht gesund sein. Aber man hat festgestellt, Sayer und Kollegen 2012, zitiert von Barbara Fredrickson, dass Schwankungen in der Herzrate, also eine lokale Instabilität und eine lokale Variabilität, langfristig die Widerstandsfähigkeit gegenüber Herz-Kreislauf-Erkrankungen wesentlich erhöhen. Man geht also davon aus, dass durch diese Schwankungen bestimmte andere Einflussfaktoren sehr viel besser abgepuffert werden können. Das ist also eine lokale Variabilität, die langfristig sicherstellt, dass das System auch unter veränderten Umweltbedingungen dann stabil weiterlaufen kann. Und das finde ich auch metaphorisch ganz schön, weil wir eben auch aus der Organisationsforschung einiges an Befunden vorliegen haben, zum Beispiel die Arbeiten von Losada und Fredrickson, die zeigen, dass Systeme, die sehr starr an althergebrachten Lösungsansätzen festhalten und wenig offen sind für neue Vorschläge, wenig bereit sind, sich in die Perspektive der Außenwelt hineinzuversetzen oder andere Blickwinkel zu berücksichtigen, sondern auf ihren eingefahrenen Wegen beharren, dass solche Systeme, sobald sich in der Umwelt ein bisschen was verändert, völlig entgleisen und sich auch in negativen Abwärtsspiralen und in wenig konstruktiven Lösungsversuchen irgendwie verzetteln und als abhängige Variablen waren hier unter anderem wirtschaftliche Kennzahlen genannt. Also da geht es nicht nur darum, ob sich das irgendwie nett anfühlt oder nicht in der Teambesprechung, sondern das waren relativ harte Daten, die dort als abhängige Maße erhoben wurden in diesen Studien. Und auch hier hat sich eben immer wieder gezeigt, dass das Ausmaß an Fähigkeit, mit dem auch in schwierigen Situationen noch was Positives gesehen werden kann oder ein wertschätzender Umgang miteinander in diesem sozialen Setting der Teambesprechung zum Beispiel von Organisationen stattfindet, dass das offensichtlich die Wahrnehmung und auch die Denkprozesse verändert. Unter positiver Emotionalität weiten wir unseren Aufmerksamkeitsfokus, kommen eher ins Explorieren, sind bereit, Dinge auszuprobieren. Und entwickeln dadurch auch neue Lösungen für neue Probleme. Und das stärkt unsere Widerstandsfähigkeit für künftige Krisen. Unter negativer Emotionalität setzen wir Scheuklappen auf, verengen unseren Blickwinkel, werden sozusagen stur. Und das erschwert uns den Umgang mit neuen Herausforderungen. Wir entwickeln keine neuen Verhaltensmuster und sind dadurch noch weniger an die Umweltanforderungen angepasst. Und das heißt dann eben in der Logik dieses Ansatzes von Barbara Fredrickson und Kollegen innerhalb der positiven Psychologie, dass wir letztendlich in eine selbstverstärkende Spirale kommen. Also Menschen und sozialen Systemen, denen es gelingt, angesichts einer Krise einen Rest positive Emotionalität sich zu bewahren, die werden sehr viel bessere Chancen haben, auch neue Kompetenzen zu erwerben, neue Fähigkeiten zu erlernen, Wissen zu gewinnen und dann eben auch Zuversicht in der Meisterung der Herausforderung für die Zukunft da draus zu ziehen. Und das geht natürlich wiederum mit positiven Emotionen einher. Das heißt, auf diese Art und Weise ist ein langfristiger Aufbau von Krisenkompetenz möglich. Und möglicherweise ist es schon allein das, ne? Also das, an irgendeiner Stelle wird die Definition von Resilienz dann zugegeben zirkulär, das kann man kritisieren. Aber das Schöne an diesen dynamisch interaktiven Modellen ist ja, dass es im Grunde genügt, wenn man an irgendeiner Stelle in diesem Zahnradsystem eingreift und einen positiven Impuls hineingibt, weil der dann in diese selbstverstärkende Spirale eingefüttert wird. Interessant finde ich in dem Zusammenhang abschließend noch die Parallelen, die das Krisenmanagement in der aktuellen Situation zum Change Management in der klassischen Organisationsberatung aufweist. Firmen können im Grunde jetzt zeigen, ob sie wirklich verstanden haben, was all die schönen Worte von agilem Management und VUCA-Welt, alles ist volatil und ambig, wir müssen alle ambiguitätstolerant werden, ja, was das alles bedeutet. Ambiguitätstoleranz meint die Fähigkeit, Mehrdeutigkeit auszuhalten, also genau diese Unvorhersagbarkeit, über die wir am Anfang gesprochen haben. In Zeiten von starken Veränderungen ist eine kontinuierliche, regelmäßige und zuverlässige Kommunikation super, super wichtig, um Menschen irgendwie ein Grundgefühl von Sicherheit zu geben. Und das ist das, was manche Länder gut machen, andere Länder weniger gut machen. Ich finde sehr spannend, dass jetzt gerade letztendlich weltweit Daten dazu entstehen, die uns nochmal zeigen, ob diese Kommunikationsempfehlungen, die sonst für Unternehmen, für Change Management gegeben werden, damit die Mitarbeiter auch eine Situation vielleicht negativer Veränderung gut annehmen können, vielleicht sogar, dass Stellen abgebaut werden und so fort, ob diese Kommunikationsempfehlungen auch auf einer großen Skala funktionieren. Für den Einsatz und für die Geduld danken, um Geduld bitten, gemeinsame Werte betonen, eigene Unsicherheiten ehrlich benennen. Wir haben da sehr unterschiedliche Stile am Start weltweit in der Politik. Und ich finde es sehr, sehr spannend, dass wir bald sehen werden, inwieweit sich das auf die Wahrnehmung und das Verhalten der Bevölkerung auswirkt. Das ist jetzt vielleicht ein etwas makabrer Blickwinkel, aber aus einer sozialwissenschaftlichen Makroperspektive heraus finde ich es hochspannend. Es entstehen weitere interessante Forschungsgebiete gerade. Bei wem fallen Verschwörungstheorien auf fruchtbaren Boden? Gibt es einen Zusammenhang damit, wie Maßnahmen wahrgenommen werden, die in Land verhängt wird? Wie diese Maßnahmen begründet und kommuniziert wurden? Gibt es Zusammenhänge mit dem allgemeinen Vertrauen in die Integrität von Politikern oder wirtschaftlichen Institutionen, Nichtregierungsorganisationen? Erklärt die subjektiv persönlich erlebte Bedrohung in gesundheitlicher Hinsicht oder in ökonomischer Hinsicht, wie gut die Regeln akzeptiert werden? Welche Werte steuern die Akzeptanz von Regeln? Freiheit, Sicherheit, ist das ein Gegensatz, ist es kein Gegensatz? Was erleben wir als besonders belastend, was erleben Menschen als hilfreich in solchen außergewöhnlichen Zeiten wie gerade? Dazu sind in vielen Ländern systematische Studien angelaufen. Welche Rolle spielt die Wohnsituation? Welche Rolle spielen Persönlichkeitsmerkmale, wie die Fähigkeit zur Akzeptanz oder eben so etwas wie Selbstwirksamkeit? Interessant finde ich, dass wir jeder Einzelne, aber ja auch kollektiv im Grunde gezwungen sind, über uns hinauszuwachsen, wie unser Bundespräsident so schön gesagt hat. Und ich finde es wirklich hochspannend, wie viel plötzlich geht, von dem es immer hieß, dass es ja nicht geht. Das wäre ja schön, wenn wir kleinere Schulklassen hätten. Ja, das wäre schön, wenn wir in unserem Unternehmen Homeoffice hätten oder mobiles Arbeiten, aber das geht ja nicht. Plötzlich sind Unternehmen gezwungen, ihren Mitarbeitenden so weit zu vertrauen. Und es funktioniert. Ja, es gibt vereinzelt auch seltsame Ideen von Kontrollmechanismen, die man installieren kann. Aber im Großen und Ganzen gibt es auch viel forsches Vertrauen. Es gibt plötzlich die Idee, Busse und Bahnen vielleicht ein bisschen zu entlasten und den Takt zu erhöhen. Wir fahren auf Sicht und wir arbeiten im Grunde genommen im Kleinen wie im Großen, wie es sonst zum Teil in autonomen Konzepten ganz anderer, alternativer Wirtschaftsentwürfe angedacht ist, wie es zum Teil in Startups realisiert ist, dass wir das umsetzen, Schritt für Schritt, was dort oft ein Minimal Viable Product heißt. Ja? Also etwas, was jetzt zunächst mal für den Moment eine Grundfunktionalität liefert und dann flexibel immer wieder geschaut wird, entspricht es noch dem Bedarf, passt es noch zu den Entwicklungen, wo müssen wir nachbessern, was ist pragmatisch. Das ist eine völlig neue Erfahrung auf der Dimension, auf der wir das im Folgenden in Zukunft erleben werden. Wir werden gerade nicht nur zwangsdigitalisiert, sondern auch zwangsflexibilisiert und ich bin wirklich gespannt, was da noch alles geht. Wir werden noch lange, lange Zeit haben, auf das, was jetzt passiert sein wird, zurückzuschauen. Privat, sozialwissenschaftlich, wirtschaftswissenschaftlich, ethisch und politisch. Vielleicht überraschen wir uns selbst positiv. Vielleicht haben wir nicht nur überlebt, sondern auch ganz, ganz, ganz viel gelernt. So wie unser Immunsystem durch die Konfrontation mit Krankheitserregern Abwehrkräfte entwickelt, so lernen auch wir durch die Konfrontation mit Herausforderungen Resilienz aufzubauen. Man hört dieser Tage gelegentlich Interviews mit Menschen, die den Zweiten Weltkrieg erlebt haben und die sagen, ganz ehrlich, das jetzt, das kann mir doch nichts anhaben. Das beeindruckt mich nicht. Ich habe ganz anderes erlebt. Das wird schon. Das wird auch vorbeigehen. Und diese Gelassenheit und diese Zuversicht sind etwas, was wir manchmal auch beobachten an Paaren oder an Teams, die schwierige Zeiten miteinander gemeistert haben und die gestärkt daraus hervorgehen. Wie wir auf eine solche Zeit zurückschauen, ist unsere Entscheidung und was wir daraus mitnehmen wollen, ebenfalls. Wir sind frei zu entscheiden, welche Werte jetzt unsere Art mit der Krise umzugehen lenken sollen und was wir uns davon auch über diese schwierige Zeit hinaus bewahren wollen. Wir sind frei in dieser Entscheidung, sie ist in unserer Kontrolle und diese Freiheit ist zugleich auch unsere Verantwortung. Weder die allein von Politikern, noch die irgendeines Virus.
Vielen lieben Dank für diese interessanten Einblicke und Anregungen. Ich wünsche unseren Zuhörerinnen und Zuhörern viel Kraft, Zuversicht und bleiben Sie gesund.
Atibio,
der Wissenschaftspodcast der Hochschule Fresenius.